Bevor wir in die Folge vom letzten Stündli einsteigen, ein kurzer Werbehinweis für dich. Ich habe da einen super Tipp für dich. Es gibt einen neuen Lehrgang für zertifizierte Trauerrednerinnen, die es wirklich in sich hat. Der Lehrgang von der Talentschmiede für Zeremonien hat 10 verschiedene kompakte und gehaltvolle Module. Du kannst den ganzen Lehrgang am Stück machen oder, und das ist das Besondere daran, einzelne Module buchen. In diesem Modul kannst du alles lernen, was du brauchst, um Angehörige einfühlsam zu begleiten und professionelle, passende Abschiedszeremonien in der Schweiz zu machen. Toll ist auch, dass dir dieser Lehrgang Gelegenheit gibt, dich mit Profis aus der ganzen Schweiz zu vernetzen und du lernst von Leuten, die selber voll in der Praxis stehen und ihre ganz spezifische Expertise teilen. Ich kann dir das also nur von Herzen empfehlen, das einmal anzuschauen. Und das kann ich ja an dieser Stelle gerne auch noch verraten. In einem von diesen 10 Modulen wirst du auch auf mich treffen. Alle Infos dazu findest du unter www.talentschmiede-zeremonien.ch. www.talentschmiede-zeremonien.ch.
Ich bin also eines Nachts selber drauf gekommen. Und dann habe ich für mich einen ganz alleinigen Schluss folgert, das heisst doch, sie sterben. Wir haben ja alle gesehen, wie es immer weniger und weniger geworden ist. Das ist wirklich mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Und ich sage jetzt etwas ganz Persönliches, und ich sage es aber, und ich habe es niemandem gesagt.
Das ist Monika Lonoce. Über den Moment, wo sie realisiert hat, dass ihre Zwillingstöchter, Jasmin und Valentina, an ihrer Krankheit werden sterben. Willkommen zum letzten Stündli. In diesem Podcast reden wir über Sterben. Weil das zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elina Ebello. Monika Lonoce hat vor 25 Jahren ihre zweite Tochter verloren. Die Jasmin ist 7 geworden, die Valentina ist 10 geworden. Die Monika, oder Mo, hat ihre Töchter also 10 Jahre lang gepflegt und begleitet. Sie hat auch noch einen Sohn, der heute natürlich erwachsen ist. Besonders beschäftigt hat die Mo in all dieser Zeit von der Krankheit und nach dem Tod von ihren Töchtern, dass niemand mit ihr über das Sterben geredet hat. Darum engagiert sie sich heute dafür, dass wir offen über Sterben, Tod und Trauer und auch über alle anderen Gefühle reden und lernen, damit umzugehen. Sie hat die Berufung zu ihrem Beruf gemacht. Sie hat die Schule für Trauerbegleitung gegründet und hat im Laufe der Zeit ein eigenes Modell entwickelt, mit dem Menschen, Erwachsene und Kind mit und ohne Beeinträchtigung, ihre Gefühle können ausdrücken können. Mehr zu dem hörst du dann im zweiten Teil von dem Podcast. Genau, diese Folge hat 2 Teile. In dem ersten Teil da erzählt Mo ihre persönliche Geschichte und redet darüber, welche Aspekte von dieser Erfahrung sie am meisten geprägt haben. Im zweiten Teil geht es dann mehr um ihre heutige professionelle Rolle. Das letzte Stündli ist übrigens eine Produktion von Onda Productions. Onda Productions ist ein gemeinnütziger Verein. Er will dazu beitragen, dass wir offen über das Leben reden können. Mit allem, was dazugehört. Auch über Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. Wenn du das auch wichtig findest, dann kannst du den Verein und unsere Arbeit gerne unterstützen. Du findest alle Infos unter onda-productions.ch. Jetzt ist es aber Zeit, um in den ersten Teil von dem Gespräch mit der Monika Lonoce einzutauchen. Es ist ein Gespräch geworden, das mich sehr bewegt hat und ich finde es schön, wenn auch du dich magst darauf einlassen. Willkommen, liebe Mo, im letzten Stündli. Schön, dass du da bei mir bist und mit mir über Sterben redest. Wir reden ja über alles Mögliche, was zum Sterben gehört und du bist ja da Expertin in diesem Thema, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Und ich würde sehr gerne auf der persönlichen Ebene anfangen. Du bist Mutter von 3 Kindern, gell?
Ja.
Alle im Erwachsenenalter.
Ja.
Und 2 von diesen 3 hast du aber schon sehr früh müssen verabschieden. Also sie sind gar nicht erwachsen worden, das sind deine Zwillingstöchter. Vor 35 Jahren auf die Welt gekommen.
Ja.
Wie hast du die Zeit erlebt? Wie waren die ersten Wochen mit diesen beiden?
Also es war eine grosse Freude, es waren Wunschkinder, es war
Freude gewesen, dass es zwei sind. Unser erster Sohn ist nur 18 Monate älter und ich habe mir das gewünscht, alle Kinder miteinander aufwachsen. Und die sind zu Zürich auf die Welt gekommen, sind gesund, als gesunde Kinder entlassen worden aus dem Spital mit mir. Und die ersten Wochen sind halt mit drei Babys quasi sehr anstrengend gewesen. Und es hat sich gar nichts irgendwie abzeichnet, dass irgendetwas nicht in Ordnung wäre. Das erste Jahr, kann man sagen. Also eigentlich nur sehr anstrengend, viel Freude, aber von dort weg, glaube ich, für 10 Jahre kein Schlaf mehr. Mhm. Zuerst, weil es Baby waren und viel gebraucht haben. Und nachher dann aufgrund von dieser langen, langen Zeit von Pflege und Krankheit.
Mhm. Mhm. Wann hast du denn gemerkt, dass etwas nicht stimmen kann?
Ja, es ist wirklich ein Zeitchen gegangen, weil man hat dann erst so beim Motorischen angefangen zu merken, dass sie nicht wirklich aufstehen, also Widerstand, also starke Muskeln haben, dass sie an den Sachen vorbeigreifen. Das sind so ein bisschen spezielle, seltsame Phänomene, haben sich gezeigt. Dann geht man zuerst mal in die Physiotherapie oder in die Ergotherapie und es hat dann geheißen, ja, das sind Zwillinge und jedes Kind entwickelt sich anders. Die brauchen vielleicht ein bisschen länger. Sie sind zum Beispiel nie auf allen Vieren krabbeln, sagt man, sondern sie sind auf dem Hosenboden rumgerutscht. So. Es ist wirklich ein Zeitchen gegangen, bis man angefangen hat, suchen und stutzig werden. Das kann doch nicht sein. Und andere haben schon eher gesagt, hä, das stimmt doch etwas nicht. Aber als Mutter, glaube ich, damals, habe fest wollen, daran glauben und habe das auch, dass das schon kommt.
Mhm.
Aber ich glaube, so mit 2 ist wie klar gewesen, dass da stimmt etwas nicht.
Ja.
Und es ist dann nochmal lange Odyssee gewesen.
Mhm. Ja, das ist auch etwas, was man viel hört, dass es, bis man einmal weiss, was eigentlich ist und was man allenfalls eben dann auch machen kann, oder?
Genau, weißt du, es hat noch kein Internet gegeben oder ja. Google oder das. Man hat nicht können recherchieren.
Ja.
Das haben nur die Spitäler können. Also wir sind ja in Zürich, der Klinik im Kinderspital gsi beim Largo damals. Und die haben schon auch können untereinander wie weltweit recherchieren, aber ja, es ist dann, und sind für sie sicher spannend gsi, weil sie Zwillinge gsi sind und sie genau die tupfgleichen Phänomene hatten, was natürlich dann spannend wird für die Forschung, oder? Aber es ist wirklich lang gegangen, bis wir so ein bisschen eine Diagnose hatten. Eine Myopathie ist das gewesen. Das ist eine Nervenerkrankung. Oder besser gesagt, die Ummantelung der Nervenbahnen war fehlerhaft gewesen. Durch das kommen die Informationen vom Hirn zum Muskel und umgekehrt nur verzögert oder nur teilweise an, was dann eben so eine Muskelschwäche mit sich bringt.
Mhm.
Das wäre so das, was ich damals verstanden habe. Und gleichzeitig haben sie noch andere Symptome gehabt, die nicht wirklich passen. Also heute würden wir die Kinder oder ihre Kranken zu den Kindern mit seltenen Krankheiten.
Ja.
Das hat es damals auch noch nicht gegeben. Hätte es sollen gehen.
Mhm.
Schön, dass es heute gibt.
Mhm.
Und dass es so erfolgreich ist.
Ja.
Okay. Der Verein.
Ja. Und das wäre, das ist eine progressive Erkrankung gewesen.
Genau. Ja. Aber über was genau das heisst, hat nie jemand geredet.
Ja.
Und ich habe auch nicht gefragt, weil ich habe so gemerkt, man weiss gar nicht, was man fragen soll. Außerdem ist man beschäftigt mit dem Alltag irgendwie durchbringen. Dann haben ja Therapien angefangen und alles Mögliche und 3 kleine Kinder. Und wir haben ein Malergeschäft gehabt, mein damaliger Mann und ich. Also ich habe dann noch das Büro gemacht und es war einfach viel zu viel gewesen, um noch irgendwie gross in die Zukunft planen.
Mhm.
Eben, und googeln hat man nicht können.
Mhm. Mhm. Und dann vielleicht noch zum Verständnis, wie hat sich das gezeigt, dass deine Mädchen haben nicht wirklich können laufen, sie haben nichts gehört?
Genau, aber das haben wir viel später erst herausgefunden.
Ja.
Erst mit 6 haben wir herausgefunden, dass sie völlig gehörlos sind, taub.
Mit 6?
Mit 6. Und wir haben das nur können anmachen, dass sie extrem sind kognitiv sehr fit gewesen.
Ja.
Dass sie extrem achtsam, wachsam ihre Umgebung wahrgenommen haben. Das Spezielle war, sie haben untereinander eine eigene Kommunikation gehabt, was man ja viel gehört von Zwillingen.
Mhm.
Und sie zwei haben das, glaube ich, noch extremer gehabt. Also sie haben sich mit einem Blick hat gelangt, aber sie hat, glaube ich, nicht einmal einen Blick gebraucht, um miteinander sich absprechen, wenn man so will sagen. Und auf uns haben sie reagiert, einfach mit hoher Sensibilität. Wie sich das, man sich das vorstellen muss, also sie haben nicht laufen gelernt, sie sind bald in den Rollstuhl gekommen, sie sind sehr hypoton gewesen, das heisst schwach, also mit ihren Gliedmassen. Und das Gegenteil eigentlich von spastisch, ja. Also von dieser verkrampften Muskulatur, das Gegenteil, dass sie also nicht haben können heben, nicht greifen, sie ist nicht aus den Händen gefallen. Mhm. Eben körperlich stark beeinträchtigt, geistig sehr fit.
Mhm.
Und dann ist die grosse Herausforderung war die Kommunikation mit uns.
Ja.
Ja, und sie haben nicht reden gelernt.
Logisch, ja.
Nie. Am Anfang hat es so zwei Laute gegeben, aber das ist dann weg. Und dort haben wir wirklich ganz am Anfang das Glück gehabt, dass wir über andere Mutter, die ich kennt habe, von Zürich, den Weg zu der Dorothea Lage gefunden haben, die damals Pionierin in der Schweiz war und natürlich immer noch ist, mit unterstützter Kommunikation.
Mhm.
Sie ist die erste, wo ich weiss, im Welschland hat es noch eine erste Gruppierung gegeben, aber sie ist die erste gewesen, die unterstützte Kommunikation eigentlich in der Schweiz eingeführt hat. Und das, glaube ich, immer noch tut. Und so haben wir gelernt, unterstützt kommunizieren. Mhm. Und dann ist es besser geworden.
Ja. Ja, das stelle ich mir vor, das muss eine Art Durchbruch gewesen sein, mhm. oder? Wie ist es dann, bis dort hin gewesen? Also, ich stelle mir da gerade irgendwie vor, wie als Mutter, du willst wissen, was deine Kinder brauchen, du willst überhaupt mit ihnen interagieren, mehr als auf der körperlichen Ebene.
Ja, eben, das ist wirklich eine Herausforderung geworden. Je länger, je älter sie geworden sind, umso klarer ist auch die Frustration bei ihnen ersichtlich gewesen. Weil sie zwei haben sich zum Glück schon verstanden, aber wir nicht. Und natürlich bei mir oder bei uns auch. Mhm. Also eben, irgendwann willst du mehr, als haben sie Hunger, Durst, brauchen sie, ich weiss nicht, irgendetwas, also auf dieser körperlichen Ebene. Und das hat sich wirklich geäussert in extremen Frustrationsanfälle, also bis zu nicht mehr schnaufen, blau werden, so verrückt sind sie geworden, wenn wir nicht verstanden haben, was sie meinen. Und das hat mich dann wirklich aufgerüttelt, auf die Suche zu gehen, eben immer noch ohne Hilfsmittel, Internet oder Computer. Und nachher war die Schwierigkeit, ihnen das beizubringen.
Mhm.
Ja, sie haben ja ihre Muster schon gehabt, wir haben auch schon gewisse, sage ich mal, Strategien entwickeln, dass wir zum Beispiel vor den Kühlschrank gefahren sind, die Kühlschranktüren aufgemacht haben und alles abgefragt, bis es Nicken, das haben sie können, das haben sie übernommen, Nicken, bis wir ein Zeichen bekommen haben. Das ist es, was sie meint, oder? Aber das hat extrem viel Zeit gekostet und eben, bis wir so weit gewesen sind, haben sie irgendwie schon 10 Wutanfälle gehabt.
Mhm.
So, und dann haben wir sie ihnen beibringen müssen, also quasi sie konditionieren. Das gibt es nur, wenn sie aufs Bildli zeigen. Also dann gibt es so Bildtafeln, wo zum Beispiel jetzt Getränke drauf sind und sie muss zeigen, das hat sie können, aufs Bildli, damit wir dann das holen. Das ist eine lange, das hat etwa ein halbes Jahr hat schon gedauert.
Mhm.
Um das Muster, das wir vorher hatten, zu durchbrechen und neu über Bilder, also über Piktos und Fotos zu kommunizieren.
Mhm.
Und dann aber ist es wirklich extrem rasant schnell gegangen, dass sie immer mehr haben wollen, ihre Bilder oder Wortsammlung halt ergänzen.
Mhm.
Und das hat super funktioniert.
Ja, schön.
Ja.
Wie ein neuer Abschnitt.
Ja.
Ja.
Also ohne Kommunikation ist wirklich übel.
Ja. Ja.
Also vor allem, wenn sie kognitiv so fit sind.
Mhm. Ja, ja, dann ist es eben für alle ein besonderer Verlust.
Ja, und dass sie nichts gehört haben, das ist etwas, was ich wirklich gefunden habe, das wäre jetzt nicht nötig. Also weißt du, sowieso nicht.
Mhm.
Aber das hat es extrem erschwert.
Mhm. Mhm. Und das war eine von ganz vielen Herausforderungen, die du dort in diesem Alltag gehabt hast. Also eben, du hast 3 Kinder gehabt, oder? Es hat ja auch noch ein gesundes Kind geben, das auch Eltern braucht. Du hast den ganzen Alltag irgendwie müssen herbringen. Du hast ja später dann auch mehrere Bücher geschrieben, aber eins, wo eigentlich die Valentina geschrieben hat, Briefe an Jasmin, wir können nachher noch kurz davor reden. Ich habe aber dort, ist mir etwas immer wieder fest ins Auge gesprungen, dass zum Teil du auch reflektiert hast, ich habe müssen lernen, Hilfe annehmen. Und wir kennen uns ja ein bisschen und ich glaube dir aufs Wort, dass das nicht etwas ist, was dir schon in die Wiege gelegt worden ist.
Ja.
Aber das ist wirklich in so einer Situation, also wie ohne Hilfe ist das einfach schlicht nicht möglich. Wie bist du an diesen Punkt gekommen? Wie hast du dort wie können sagen, jetzt muss einfach Hilfe haben?
Gute Frage. Ich weiss gar nicht mehr genau. So angefangen hat es schon ganz früh, dass ich eben mit diesen drei kleinen Babys, oder die zwei Babys und der Sandro, der 18 Monate älter war, schlichtweg zu nichts gekommen bin. Ausser reinzuschauen. Und dort haben wir, mein Mann hat, glaub, damals gesagt, frag doch unsere Nachbarin, ob sie nicht stundenweise helfen wollte. Sie sind aus dem Ausland gekommen und wir haben oft gesehen, dass sie nichts zu tun hat. So hat es eigentlich angefangen. Mindestens im Haushalt ein bisschen. Wir haben ja nicht wirklich Geld gehabt, um das ein bisschen zahlen. Aber dann, je schwerer die Symptome und die Betreuungsaufwand auch, oder? Sie sind ja wie nicht selbstständig geworden. Umso mehr sind schon auch Hilfen dazu gekommen, mal sicher durch Nachbarschaft, durch Familie, wo es möglich war. Aber dann ist klar gewesen, wir brauchen eigentlich rund um die Uhr Hilfe. So, was immer möglich ist, auch Hilfe muss her. Dann ist mal der Entlastungsdienst hat sich von sich aus gemeldet, zum Glück. Der hat mein Leben gerettet, oder unser Leben gerettet, dass wir können einmal in der Woche eins von beiden abwechslungsweise haben können, oder manchmal sogar beide hat sie genommen, zu jemandem heimgehen und dann den Tag natürlich nicht frei gehabt haben, sondern das gemacht haben, was wir sonst nicht haben können. Vor allem auch mit dem Bub etwas erledigen oder einfach was wir so haben. Sonst nicht möglich gewesen. Und dann haben wir bald, ich glaube, sie sind dann so 4 oder 5, wo es wirklich intensiv geworden ist, haben wir immer junge Frauen bei uns daheim gehabt. Es gab so verschiedene Angebote aus dem Sozialjahr, angehende Pädagoginnen, verschiedenster Art hat man können, hat es so eine Stelle gegeben, wo so Haushalthilfe oder eben eine Art wie Au-pair, aber im Sozialbereich. Und dort haben wir uns dann darum bemüht, dass wir immer so eine junge Frau, die sind so um die 18 gewesen, und unsere Mädchen und auch der Bub, die haben die geliebt. Also das ist, als hätten sie eine ältere Schwester da. Und das hat teilweise langjährige Beziehungen gegeben. Also wir haben wirklich Hilfe müssen. Nein, ist gar nicht anders gegangen und haben die auch gefunden.
Und nachher gemerkt, es ist für alle ein Gewinn.
Ja.
Auch für die Mädchen, die ja neue Beziehungen knüpfen.
Ja, und die haben alle müssen unterstützen, Kommunikation lernen. Also, die haben wirklich viel müssen leisten. Mit unseren Ferien. Wir sind im Sommer immer auf Süditalien mit den Mädchen. Zu meiner italienischen Familie. Die haben natürlich auch geholfen. Aber das ist schon für die anspruchsvoll gewesen. Es sind nicht alle, mit nicht allen ist es gut gegangen. Aber die meisten haben sich extrem engagiert.
Schöne Erfahrung, oder? Stelle ich mir vor.
Ja.
Oder? Du bist wahrscheinlich, jetzt tue ich da ein bisschen interpretieren, sag mir, wenn es völlig verkehrt ist, aber vermutlich fühlt man sich ja in so einer Lebenssituation nicht selten einfach auch allein. Und dann zu erfahren, die Leute sind gern auch da.
Ja. Ja, auch unsere Nachbarn. Also wir haben so viel Glück gehabt, wenn ich zurückschaue, so viel Glück mit denen, sind dann in ein kleines Dörfli gezogen, am oberen Zürichsee-Ende, oben ein bisschen in den Bergen. Ganz ein kleines und so viele Leute haben unsere Nachbarn, also es ist unglaublich gewesen, wie viel Unterstützung wir auf dieser Ebene bekommen haben. Und von dem her alleine, ich weiß, es hat einmal eine Situation gegeben, da war Ferienzeit gewesen. Und sind wirklich alle, die sie uns sonst helfen, es war wirklich niemand da gewesen. Einfach nicht. Es hat sich so ergeben. Und mein Mann ist mit dem Sohn, die sind auch irgendwo her, in Sessin oder irgendwo. Ich bin also wirklich mit der Valentina, Jasmin ist schon nicht mehr da gewesen, alleine daheim gewesen. Und Valentina hat ein paar Tage vorher eine Magensonde operiert bekommen, also eine Pecksonde, weil sie nicht mehr schlucken konnte. Und das haben wir machen lassen. Ich bin dann mit ihr heim und habe zuerst gedacht, ja, ist doch gut, es ist ruhig, es ist Ferienzeit, man kann nur Zeit, nur mir sein und so. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass sie wirklich gelitten hat. Und sie hat eigentlich nur können im Sitzen sein, ohne dass ihr nicht übel geworden wäre. Und dort war es so das erste Mal gewesen, dass ich so 5-6 Tage lang, ich habe sie nicht können ablegen. Ich musste sitzen und sie auf dem Schoss haben. Und ich musste sie heben. Weil sonst ist er schlecht geworden von dieser Operation oder von dem neuen Gefühl im Magen. Und dort habe ich mich wirklich gefühlt wie alleine von dieser Welt verlassen, auf einer einsamen Insel. Und ich bin schier verzweifelt. Aber es war einfach niemand herum gewesen. Das vergesse ich nie mehr, die Tage. Das war, glaube ich, eine der grössten Herausforderungen gewesen. Auch zur Nacht, Tag und Nacht, 6 Tage oder so am Stück, bis wieder jemand gekommen ist. Und ich wollte natürlich nicht meinen Mann rufen und sagen, komm heim. Und der Sandro kann keine Ferien machen mit dir. Schon wieder nicht, oder? Schon wieder muss er zurückstecken. Und es war unglaublich gewesen. Wir zwei alleine auf dieser Welt verlassen. So war das Gefühl gewesen. Mhm. So, und nachher ist es dann ja gut geworden wieder. Aber wenn du fragst nach allein, ist das eigentlich das einzige Mal gewesen. Sonst war immer jemand da gewesen. Und bis heute ganz viele von denen sind ein wichtiger Teil in meinem Leben.
Wo du jetzt von dieser Situation erzählt hast, hast du gerade schon einen rechten Zeitsprung gemacht. Lass uns auch noch darüber reden. Im November 1996 ist dann Jasmin gestorben.
Ja.
Wie alt war sie da gewesen?
7.
Ja. Ist das absehbar gewesen für dich?
Ja und nein. Mir ist etwa ein halbes Jahr vorher, vor dem Ereignis oder vor ihrem Tod, ist mir einmal zur Nacht so durch den Kopf, habe ich mir so überlegt, also wenn die Krankheit macht, dass immer alle Muskeln weniger werden, dann habe ich mich wirklich gefragt, ist das Herz nicht auch ein Muskel? Sind die Lungen nicht auch ein Muskel? Also ich habe es ja nicht gewusst, ich habe keine Ahnung gehabt. Und es hat es nie jemand gesagt. Und ich habe auch nicht gefragt. Es hat nie jemand gesagt, das führt irgendwann zum Tod. Wirklich nicht. Darum engagiere ich mich wahrscheinlich so sehr für Palliativcare und für all das. Weil ich bin also eines Nachts selber drauf gekommen. Und es ist mir eingefahren wie ein Blitz. Und dann habe ich für mich ein ganz alleine geschlussfolgert, das heisst doch, sie sterben. Weil ich konnte ja zuschauen, wie sie immer weniger haben können. Vorher hat sie eine Gabel noch heben können, nachher hat sie nicht mehr heben können. Also wir haben ja alle gesehen, wie es immer weniger und weniger geworden ist. Ihre körperliche Verfassung, ihre geistige ist immer mehr geworden. Dank dieser Kommunikation war es super gewesen. Also anstrengend, aber toll. Aber die körperliche alle können sehen. Und dann ist mir das wie klar geworden. Es ist wirklich mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Und ich sage jetzt etwas ganz Persönliches und ich sage es aber. Und ich habe es niemandem gesagt. Ich habe mich nicht getraut, die Erkenntnis, die ich für mich allein getroffen habe oder geschenkt bekommen habe, sagen wir mal so, mit jemandem zu teilen, auch nicht mit meinem Mann. Ich habe das so ungeheuerlich gefunden, den Gedanken, meine Kinder sterben, das ist für mich erstens selber schon fast nicht zum Aushalten gewesen und geschweige denn, das noch jemandem zu sagen. Ein Teil davon ist sicher, ich hätte damit müssen rechnen, dass die Leute sagen, aber nein, sicher nicht, was denkst du auch? Oder mich hätten wollen vertrösten. Das hätte ich gar nicht vertraut. Auf jeden Fall habe ich das wie für mich behalten. Und wie es natürlich, und das Nein heisst, es war ja gar nicht klar gewesen, wann. Weisst, in einem Jahr, in 10 Jahren werden es einfach anstatt 80 werden es 30. Das war ja offen gewesen. Und dann, ein halbes Jahr später, ist das tatsächlich passiert. Die Jasmin war verkältet gewesen und sie ist wirklich an der Lunge dann gelegen. Sie hat einfach aufgehört zu schnaufen, von einem Moment auf den anderen. Wir haben sie dann nochmal zurückgeholt, also mein Mann hat sie beatmet, natürlich. Ist ein Schock, also ein Notfall gewesen, eine Schocksituation. Sie ist nochmal zurückgekommen, aber es ist wie klar gewesen, wir müssten sie intubieren und ich weiss nicht was und wenn wir das. Also dann habe ich mit meinem Mann natürlich nach dem Ding darüber geredet.
Aber darf ich schnell, ja. Entschuldigung, nachfragen, das Gespräch, wenn wir das überhaupt intubieren, reanimieren, ja. Also umgekehrt, ja. In der Reihenfolge natürlich, ja. Das Ganze, wenn wir das überhaupt, das Gespräch hat erst stattgefunden, nachdem sie schon das erste Mal eigentlich reanimiert worden ist.
Genau. Und das ist ja aus heiterem...
Ich habe nie
jemanden
Kontext geredet. Hat.
Und gell, ich glaube, wenn man so einen Gedanken hat, dann tut man auch auf die Seite.
Natürlich.
Also ich habe nicht den ganzen Tag daran gedacht, das wäre ja nicht zum Aushalten
gewesen. Also wo du das jetzt vorher geschildert hast, dass du das niemandem erzählt hast, habe ich gedacht, es ist ja auch unsagbar.
Genau.
Das ist etwas...
Das ist ein schönes Wort, oder?
Ja.
Unsagbar.
Ja.
Unaussprechlich.
Absolut.
Für mich selber, weil ich das noch gar nicht fassen konnte. Und ich kann es dann sicher auch ein bisschen auf die Seite tun und nicht, ich denke, schön Tag und Nacht an das, kannst du gar nicht. Aber dann ist das eben ein halbes Jahr später passiert. Und dann haben wir ja müssen. Also es ist ja daheim passiert, das Abend.
Ja, ich habe jetzt nachgefragt, weil ich eben finde, es wäre ja die Aufgabe der Fachpersonen.
Dass ja, es hat
Mutter
nie jemand etwas gesagt.
Ist. Ist
ja, ja. Also es hat nie jemand darüber geredet. Also das ist wirklich, und nicht aus, ich glaube, es ist nicht einmal Absicht oder auch nicht ein Versäumen, es ist einfach wie nicht dazu gekommen. Wir haben nicht gefragt und wir haben uns nicht können informieren, weil es ja geheißen hat, wir wissen doch nicht genau, was die Kinder jetzt haben. Das war ja nur so ein bisschen vage, diese Diagnose. Und ich glaube, wir haben sie damals auch gar nicht richtig verstanden. Weißt du? Ich glaube, wir haben gar nicht richtig verstanden, was das jetzt genau heisst. Bis es mir dann eben mal plötzlich klar geworden ist. Auf jeden Fall nach dem ersten Atempause oder Atemstopp sind wir dann mit dem Kind im Arm, mein Mann und ich zusammen gesessen und haben gesagt, was machen wir, wenn es wieder passiert? Und es hat ja, sie war ja eben 7 und es ist ja dort schon, also wie soll ich sagen, sie haben ja dort schon wirklich viel gelitten, körperlich auch. Also es war nicht lustig gewesen. Es haben viele Schmerzen auch gehabt, körperlich. Und dann haben wir, wie gesagt, nein, wir lassen es. Wenn es wieder passiert, wir gehen nicht ins Spital mit ihr und so, das hat gar keinen Wert, keinen Sinn. Also es war sehr ein tiefes, gutes Gespräch gewesen, schmerzhaft. Und wir sind bei ihr geblieben und mein Mann hat sie im Arm gehabt. Und sie hat dann wirklich, ich glaube, eine halbe Stunde später das nochmal gemacht. Und das haben wir auch mit dem Arzt vorher, der ist ja gekommen dann nach dem ersten Mal, der hat auch Sauerstoff gebracht und hat, das haben wir schon besprochen vorher, wenn das wieder passiert, hat er gesagt, ihr müsst eine Entscheidung treffen. Aber das, dass ich das nicht erzählt habe können, oder nicht erzählt habe oder nicht habe können erzählen, das habe ich dann viel später, ist mir in der ganzen Aufarbeitung von dieser Lebensphase, von diesen 10 Jahren, habe ich wirklich einen Schmerz erlebt, dass ich das nicht habe können, mit meinem Mann mindestens vorher anschauen, weil ich habe einen Prozess schon gemacht, aber er und auch unser Sohn ja nicht. Die sind ja aus heiterem Himmel getroffen worden mit dem Sterben.
Also sie haben es beide auch nicht geahnt?
Ich glaube nicht, also der Bub sowieso nicht und mir ist ja das auch nur irgendwie zur Nacht durch den Kopf geschossen. Wir sind ja nicht jeden Tag zum Arzt gefragt, gell? Irgendwann habe ich ja, das ist vorher schon gesagt, so es langt jetzt mit Therapie. Wir wollen auch noch leben. Wir gehen jetzt nicht mehr zu allen Therapeuten und reisen quer durch Europa, um irgendetwas zu finden. Es ist jetzt so. Und sie sind krank und wir werden das Leben einfach so leben, wie wir können. Und sterben ist jetzt nicht das erste Thema gewesen. Also was ich damit eigentlich sagen will, ist, und das ist ein wichtiger Teil von meiner Arbeit auch heute, eben als Expertin oder Fachperson zum Thema Sterben, dass man es benennen muss. Dass man, so wie du das machst, darüber reden. Ja, und nicht das für sich behalten. Also, dass man, du wirst ja krank davon, wenn so etwas in dir behalt ist. Und dass man darüber reden können, und weil das so ein Tabu ist, in der Familie sowieso, aber auch gesellschaftlich, und dass auch keiner von diesen Ärzten auf die Idee gekommen ist, mal mit uns anzusitzen und zu sagen, wenn wir mal schauen, was das bedeutet. Und wir haben ja nicht gefragt, also das ist ja auch unser Teil. So, das ist sicher ein Teil, dass ich mich engagiere, ganz fest.
Das hat einfach gefehlt.
Das muss einfach benannt werden. Die Realität ist die Realität. Und die kann man nicht einfach ausklammern und meinen, es wird dann anders. Und nachher aber, nach dem friedliche und auch gute, wenn man das so sagen darf, gute Erlebnis mit ihrem Sterben daheim bei uns, ohne Aufregung, ohne Drama, ohne Panik, ohne Not auch, haben wir ja nochmal 3 Jahre Zeit gehabt, bis dann ihre Schwester gestorben ist. Und das, die 3 Jahre, ich glaube, in diesen 3 Jahren habe ich am meisten gelernt, wenn es um Sterben und Tod geht. Vorher hatte ich auch keine Erfahrung damit. Mhm. Und ehrlich gesagt habe ich und wir haben erwartet, wenn Jasmin stirbt, stirbt irgendwie 2-3 Tage später die Valentina auch. Weil die sind in ihrer ganzen Verlaufsgeschichte, also Krankheitsgeschichte, aber auch sonst, identisch gewesen. So identisch, dass wir es immer nie geglaubt haben. Also, hat eine den Zahn verloren, hat die andere eine halbe Stunde später auch den Zahn verloren. Hat die eine Fieber bekommen, hat die andere eine halbe Stunde später auch Fieber bekommen. Also, es ist wirklich wie eine identische Person fast. Natürlich sind sie auch unterschiedlich gewesen. Also, wir haben gedacht, das überlebt sie nicht. Und sie hat dann aber noch 3 Jahre gelebt. Und in diesen 3 Jahren habe ich, glaube ich, nebst dem ganzen Palliativ, was ja damals, den Namen hat es ja gar nicht gegeben, aber heute weiss ich, das war 10 Jahre Palliativcare gewesen, daheim. Mhm. Aber in diesen drei Jahren habe ich alles gelernt. Also, ich sage nicht alles, aber der Boden für das, was ich heute mache, ist ganz, ganz fest in diesen 3 Jahren passiert. Weil die Valentina hat wollen von uns hören, erfahren, also hören kann man ja nicht sagen, aber erfahren, was ist passiert. So, und sie hat ganz genau gewusst, und hat uns das auch können, eben mit unterstützter Kommunikation mitteilen, dass sie auch stirbt. Und darum ist ja das Buch entstanden, Briefe an meine Himmelsschwester. Sie hat ja jeden Tag über ihre Schwester und über, dass sie gestorben ist, will reden. Und wir haben nicht können sagen, nein. Mm-mm. Wir müssen lernen, über den Tod reden, über das Sterben reden. Und zwar noch nicht einmal mit Wort. Wir haben ja nicht können Wort nutzen, wie es jetzt nicht gehört. Also wir haben sogar erschwert, über das Sterben und den Tod mit dem 7-jährigen Kind müssen reden, bis zu ihrem eigenen Abschied. Und jeder Tag war einfach nur ein Geschenk gewesen. Also es war ja klar gewesen, dass sie überhaupt noch 3 Jahre gelebt hat, ist schon ein Wunder.
Mhm.
Ist wirklich ein Wunder.
Mhm. Und wie ist aber sie mit dem Tod von Jasmin umgegangen? Also eben, sie hat viel wollen reden.
Ja, auf ihre Art reden.
Ist sie ihr dann gegangen?
Also sie ist extrem traurig gewesen. Wir haben gedacht, sie überlebt das nicht. Weißt du, sie hat wie niemand mehr gehabt, zum Kommunizieren.
Ja.
Also auf ihre Art. Mhm. Sie hat ja, die sind ja immer zusammen gewesen, also fast immer. Und die haben ja nur müssen einen Blick sich zuwerfen. Und dann ist alles klar gewesen. Man hat das ja können beobachten. Und wenn die Hälfte von dir fehlt, das ist, also wir haben wirklich gedacht, sie überlebt das nicht. Und Jasmin ist im November gestorben. Und bis im April ist es nur darum gegangen, irgendwie ihren den Alltag oder das Leben lebbar machen. Dann haben wir ihr auf die Weihnacht, weiss ich, ein Baby geschenkt, sehr schönes. Und dann haben wir das ihr nebendran gesetzt, an dem Platz und so. Und dann hat sich mit dem Baby ein bisschen angefangen, die gleichen Bewegungen und Mimik machen. Und hat, also sie ist dann, hat sich müssen quasi auf uns, wie soll ich sagen, sie ist ja sehr stark mit ihrer Schwester verbunden gewesen. Und dann ist sie quasi gezwungen gewesen, dass auf uns, wir haben ja quasi eine Nebenrolle gespielt, und neben ihrer Schwester und vor allem auch mit ihrem Bruder, hat sie wie eine neue Beziehung anfangen zu knüpfen. Hat sie müssen. Und das ist auf einer Seite sehr schön gewesen, aber sehr schmerzhaft zu sehen, wie sehr sie trauert.
Mhm.
Wie sehr sie trauert. Und ich glaube, eben dort habe ich gelernt, Trauerarbeit zu gestalten, weil wir müssen gestalten, wir nicht können einfach reden.
Mhm.
Wir haben das wirklich müssen gestalten und aus dem heraus kommt eigentlich alles, was ich heute anbiete, was du ja auch kennst.
Mhm.
Das sind so die, ist so die Zeit gewesen. Und dann, wieso sage ich April? Im April haben wir können mit der Stiftung Sternschnuppe ins Disneyland auf Paris. Und das war eine riesige Geschichte gewesen. Das haben wir dann schon angefangen vorbereiten. Mit Büchli, mit Mickey Mouse und Minnie Mouse. Und wer dort alles ist.
Sie ist total Fan gewesen.
Sie ist total Fan mhm. gewesen. Welches Kind ist nicht Fan von Minnie Mouse? Und dann ist das so mit dem Flug ein und das erste Mal fliegen und wir haben sie vorbereitet. Und dort ist wie dann etwas wirklich passiert. Das ist also ein grosser, positiver Einschnitt gewesen. Dort hat sie wie gemerkt, es gibt noch Neues zum Lernen. Und von dort ab war sie extrem interessiert an ihrer Welt.
Mhm.
Aber es ist ein halbes Jahr gegangen.
Mhm. Und du hast vorher noch gesagt, ihr müsst den Abschied gestalten. Wie haben wir denn das gemacht? Was haben wir denn gestaltet?
Also der Abschied von der Jasmin?
Ja, ja,
ja. Also wir haben sie daheim gehabt, im Sarg. Also der Sarg ist dann gekommen, ich weiß gar nicht mehr recht wie, am nächsten Morgen. Also ist jetzt Nacht, Abend gestorben. Am nächsten Morgen ist der Sarg irgendwie zu uns gekommen. Und dann haben wir sie gebettet und dann sind wir Blumen posten und haben die Jasmin natürlich hübsch angelegt mit ihrem schönsten Kleidchen. Und haben Rosen und Engel und alles Mögliche. Und es war Winter gewesen und wir haben gesagt, wir wollen sie daheim behalten. 3 Tage. Das dürfen wir in der Schweiz. Und es war Winter gewesen, das war eine Hilfe gewesen, und wir haben eine deckte Terrasse gehabt, also wie einen Wintergarten. Und dann haben wir sie können im dort schön betten und Kerzen und das ganze Dorf ist gekommen vom Kindergarten. Es war ja schon im Kindergarten gewesen, integriert im Dorf. Was heute normal ist, damals war das ein Novum gewesen. Und dann sind alle die Kinder gekommen mit ihren Mamis oder mit den Eltern, mit der Kindergärtnerin. Also wir haben wirklich 3 Tage und 3 Nächte, so wie man das von früher kennt, Full House gehabt, sind alle gekommen, auch von Süditalien sind sie eingeflogen, einfach um uns zu zeigen, wir sind da. Und das ist eine unglaubliche Kraft. Was ich manchmal weiss, wenn das heute die Art von Gemeinschaft einfach nicht mehr so lebt. Also wir haben das Glück gehabt, das zu haben. Und die Valentina hat jederzeit raus und sie hat sie auch angelangt. Und sie hat schon gewusst, dass das nicht mehr, dass sie hat irgendwie gewusst, dass etwas anders ist. Ich glaube, wir wissen das einfach. So wie ein Tier auch weiss, wenn ein anderes Tier nicht mehr lebt. Das ist in uns rein, verankert. Und dann hat sie natürlich viel Besuch gehabt. Also sind ja alle gekommen. Alle, die jemals sie begleitet, betreut haben. Plus Family, plus das ganze Dorf. Also es ist wirklich 3 Tage und 3 Nächte. Sehr gestaltet worden, nicht nur von uns. Von allen. Alle haben etwas beigetragen. Zu essen gebracht. Mit uns gegessen. Und Valentina hat immer wieder können raus, sie anschauen, sie anlangen. Wir haben dann so eine Gebärdengeschichte erfunden. Wir haben Bildchen gesucht. Es war noch ganz schwierig. Es hat nicht wirklich Bildchen vom Sterben in den Büchern. Selten, also damals. Es hat nicht so, dann haben wir bei den anthroposophischen Büchern, dort haben wir etwas gefunden. Wie eine Seele aus dem Körper geht, müssen sie irgendwie müssen erklären. Sie wollten wissen, wo ist jetzt Jasmin? Mhm. Und natürlich haben wir Engel und Himmel, also aus unserem Kulturkreis. So haben wir es gestaltet. Sehr kreativ, bunt.
Ja.
Und sie ist dann kremiert worden. Also wir haben dann mit der Urne und mit der Asche auch nochmal nachgestaltet. Mhm. Ein bisschen später dann. Ich glaube, 3 Monate später Italien oder so. Ja. Sind wir auf Italien. Und dort war sie immer dabei gewesen und wir haben immer ihr erklärt, was es ist. Und sie hat unbedingt wollen dabei sein.
Ja.
Und auch machen.
Ja, schön.
Und so ist auch dann das Buch entstanden. Mhm. Oder? Weil sie hat wollen quasi ihrer Schwester erzählen, was sie da macht oder lebt.
Und hat angefangen, ihre Briefe zu schreiben.
Ja, auf ihre Art. Also ich habe es dann natürlich so geschrieben, dass andere können teilhaben an dem. Aber Tagebuch geführt mit Bildchen und so, das haben wir immer schon. Das war nicht etwas Neues gewesen. Wir haben immer am Abend den Tag quasi festgehalten, weil sie das auch gebraucht hat, um anderen zu erzählen, was sie so erlebt. Mhm. Also wenn das Grosse gekommen ist, hat das Grosse müssen hinsitzen und mit ihr in dem Tagebuch schauen. Da sind wir gepostet, da sind wir gebröteln, da sind wir baden. Sonst hätte sie es nicht erzählen können. Ja. Also das war bei uns sehr schon drin gewesen.
Mhm. Ja, und was war mit deiner Trauer gewesen?
Ja, du, ich habe gar nicht so Zeit gehabt, wie es vielen Müttern geht. Vor allem, wenn noch andere Kinder da sind. Und ich habe das fest, ich habe einfach mich darum gesorgt, dass Valentina irgendwie noch lebt. Ich habe wie auch, ich weiss nicht, ich habe mal so ein Stossgebet gesagt, bitte, bitte, gib uns noch ein bisschen Zeit. Ja, wir haben gewusst, sie stirbt und sie ist auch in Ordnung, weil bei dieser Krankheit, das willst du niemandem antun und schon gar nicht im eigenen Kind, die Schmerzen. Und gleich haben wir sie noch ein bisschen, ich sage es jetzt so, behalten. Ein bisschen.
Mhm.
Was heisst das bisschen? Und dann habe ich, glaube nicht wirklich getraut. Ich habe nicht wirklich Zeit gehabt.
Mhm.
Ich habe ja gewusst, es kommt dann schon eine andere Zeit noch. Und es ist wiederum gegangen, die 3 Jahre, was heute eben wirklich auch palliativ gehört ist, aber auch auf der Familienebene, die 3 Jahre so bunt und lebendig wie irgend möglich zu gestalten und zu erleben, weil das ist das, was man wird. Behalten.
Mhm.
Nur das.
Mhm.
Und so, wir haben viele sehr anspruchsvolle Erfahrungen gehabt in den 3 Jahren. Sie hat mal das Bein gebrochen und sie ist nicht mehr zusammengewachsen. Also wirklich ganz viel so Zeug, wo einfach nur schlimm ist. Und dann haben wir versucht, den Ausgleich zu schaffen mit möglichst Erinnerungen zu schaffen, die eben auch Freude machen.
Mhm.
Also, und das ist uns auch gelungen. Also, mit viel Aufwand. Das ist eigentlich die, das sind die 3 Jahre für mich. Und erst nachher, wo Valentina dann auch gestorben ist und was wirklich auch, ich sage es jetzt so, Zeit geworden ist, sie war nicht mehr zum Aushalten gewesen. Sie war mit 10, ich glaube nur 15 Kilo gewesen, wenn überhaupt. Also sie war wirklich nicht mehr zum Aushalten gewesen. Sie hat auch wollen gehen. Und wir haben noch einen Versuch gemacht mit Atemmaske zur Nacht, weil sie einfach fast nur noch geschlafen hat. Dann haben wir so eine Nacht gemacht im Kispi, im Kinderspital. Und sie hat am nächsten Morgen nur den Kopf geschüttelt und dann habe ich gewusst, okay, es ist jetzt einfach so weit, weil ohne das habe ich gewusst, geht es nicht mehr lang. Ja. Okay. Und es ist dann ein gutes, schönes Ende gewesen, auch das zweite.
Ja.
Nicht irgendwie dramatisch, sondern einfach einschlafen. So wie man sich's wünscht. Mhm. Also das ist auch ein Geschenk.
Mhm. Ja, das ist schön.
Wir dürfen dabei sein und so.
Mhm. Und sie hat ja, glaube ich, nicht so lange vorher einmal gesagt, sie sei müde und sie will jetzt zu der Jasmin. Mhm.
Ja.
Was hat das mit dir gemacht?
Ja, eben einerseits habe ich natürlich gesagt, ja, und andererseits habe ich sie eben noch ein bisschen behalten. Und ich glaube, an dem Tag, wo sie gesagt hat, sie will die Maske nicht.
Mhm.
Also ich wollte sie noch ein bisschen bestechen. Ich habe gesagt, komm, mach, probier es noch mal. Und wir gehen noch etwas posten. Also ich wollte sie wirklich helfen. Mhm. Und sie hat mich einfach nur angeschaut mit ihren riesigen Augen und hat den Kopf geschüttelt. Und dann, das war der Moment, wo ich losgelassen habe. Ich sagte, ja. Also gut, es ist okay. Du darfst gehen. Und dann ist es auch nicht mehr lang gegangen.
Mhm.
Aber das ist ein ganz ein spezieller Moment gewesen, zwischen uns beiden. Mhm. Ihr zu sagen, gut, es ist in Ordnung, du darfst gehen.
Aus der Haltung von der Liebe raus, oder?
Ja, natürlich. Mhm. Also weißt, ich habe vorher schon ein paar Mal gesagt, so, es langt jetzt.
Ja.
Es langt jetzt wirklich, das ist, also es geht ja nicht. Ich bin raus und habe zum Himmel gesagt, so, jetzt hol dir das Kind, es langt jetzt, das können wir dem Kind nicht antun. Aber gleich ein Teil von einem wird es ja noch ein bisschen behalten.
Ja, ganz genau. Ja. Und dann hat sie aber, wie du sagst, können friedlich sterben. Mhm. Und auch wieder zu Hause.
Mhm.
Ja.
Ja. Wir sind wirklich nur im Spital gewesen, wenn es eben um eine Operation gegangen ist, um einen Notfall und sonst nur daheim. Wir haben die ganze Pflege, die ganze Palliativ nur daheim gehabt. Und es ist aber auch nur machbar gewesen, weil wir eben gewusst haben, das geht nicht lang. Also, das kannst du nicht, also ich hätte das nicht das Leben lang können machen. Ich kenne Mütter, ich weiss, Mütter, die ihre schwerst, mehrfach Behinderten, auch erwachsene Kinder, daheim, vielleicht mit Tagesentlastung so daheim pflegen. So. Ich glaube, ich habe nur durchgekippt, die 10 Jahre, weil ich auch gewusst habe, es geht nicht ewig. Es hört irgendwann auf. Einfach kräftemässig. Ja.
Mhm.
Dann habe ich den Vater verloren. Was hast du
gesagt? Nein, es ist schon gut.
Okay.
Und sie ist dann eben daheim gestorben, das ist eben die Frage, genau.
Ja, ja, und das auch kommt. Das, weißt du, manchmal ist, und das, ich höre viel so Geschichten oder Erlebnisse, dass es wie aufgeht. Also ja. Es ist, wir sind in der Ferien gewesen, noch das letzte Mal, sind in Süditalien. Sie hat unbedingt wollen gehen, wir haben schon gedacht, oh mein Gott, mit so einem kranken Kind noch dort runterfahren, so, aber nein.
Für sie ist wichtig gewesen.
Ist wichtig gewesen, wir sind gegangen. Jeder, der sie gesehen hat, hat genau gewusst, wir sind jetzt am Ende. Dann sind wir heim, dann ist ihr Vater noch arbeiten. Der hat auswärts geschafft, ist aber an dem Tag oder den Tag vorher zurückgekommen. Auf den Tag. Und am Morgen von dem Tag, das war am 8. August, das war jetzt gerade vor ein paar Tagen, am 8.8.99 ist sie gestorben. Wir haben jetzt gerade das 25-jährige Todestag gehabt. An dem Morgen hat sie eiskalte Beine gehabt. Und das Kind hat noch nie kalt gehabt, was sehr speziell ist, mit so wenig Fleisch am Knochen. Sie hat immer warm gehabt. Und an dem Morgen ist sie wirklich eiskalte Gliedmasse und ich habe gewusst, das ist, jetzt ist es soweit. Und mein Mann ist aber heimgekommen, sowieso. Und dann habe ich, und an dem Abend, in dieser Nacht, ist sie dann gegangen. Mhm. In unserem Kreis. Eben, also, wir sind dabei gewesen und haben einfach mitbekommen, wie sie das letzte Mal ausschnufft. Ohne irgendeinen Krampf oder irgendetwas. Einfach, also so etwas Friedliches habe ich vorher, also bei der Jasmin eben, dort haben wir ja vorher den ersten Mal sind wir ja so verschrocken, weil es so plötzlich war. Und bei der Valentina haben wir es eben gewusst. Vor allem haben wir alle 3 Jahre lang einen Prozess können machen und gewusst, wo es hingeht. Und das ist eben das in der Palliative Care oder überhaupt in der Gesellschaft. auch bei Kindern, dürfen, müssen, wollen, die Realität ins Auge schauen.
Mhm.
Und dann kommt es gut.
Mhm. Womit wir eigentlich bei deiner Arbeit wären.
Ja.
Trotzdem möchte ich noch ganz kurz über die erste Zeit nach dem Tod von der Valentina reden. Wie bist du dann im Leben gestanden?
Ich würde mal sagen, neben den Schuhen. Also nicht wirklich. Einerseits sehr erlöst von dem Schmerz, von der Verantwortung, von der körperlichen Anstrengung auch. Also ich bin wirklich fix und fertig gewesen, körperlich vor allem. Und dann ist es wirklich darum gegangen, irgendwie herauszufinden, was passiert jetzt? Was war unsere Hauptaufgabe gewesen, 10 Jahre lang, Tag und Nacht? Unser Sohn ist in dieser Zeit, in der Zwischenzeit ist der 11, 11,5, also fast 12 gewesen. Der hat uns auch noch gekannt, weil er so klein war in dieser Situation. Also es war für uns alle drei völlig neu gewesen. Und dann haben wir versucht, einen Weg zu finden, einen neuen. Aber es ist nicht gegangen. Also wir haben uns dann 3 Jahre später getrennt.
Mhm.
Also 70%, sagt man, von Ehen, wenn ein Kind stirbt, passiert. Wir haben es nicht gefunden miteinander. Mit allen Bemühungen, mit auch Therapie und eine gute Gemeinschaft, die wir hatten. Es ist einfach nicht gegangen. Wir haben, glaube ich, jeder müssen für sich seinen Weg finden. Ohne, dass irgendeiner etwas falsch gemacht hat. Im Gegenteil. Wir sind ein super Team gewesen. Wirklich von Herzen. Jeder von, mein Mann und ich. Aber nachher haben wir, glaube ich, einfach müssen jeder für sich herausfinden, wer wir noch sind, was das Leben noch ist. Und das ist dann halt gerade nochmal ein grosser Verlust gewesen.
Das ganze Gefühl geht wie auseinander.
Das ganze Gefühl geht wie auseinander. Trotz allen Bemühungen. Ja. Von allen. Also es ist wirklich niemandem irgendeinen Vorwurf zu machen. Es ist einfach nicht gegangen. Ja, und sonst einfach versuchen, irgendwie in diese Welt einzutauchen. Ich weiss noch, ich bin mega empfindlich gewesen. Ich konnte mir nicht vorstellen, irgendwo wieder arbeiten gehen. Zuerst. Ich hatte am ganzen Körper Schmerzen. Also mein Arzt hat gesagt, ich müsse mich bei der IV anmelden. Er hat gesagt, nein, das mache ich sicher nicht. Ich will wieder Zweig werden. Ich will wieder leben. So wie andere auch. Aber ich habe also wirklich lange gebraucht. Ich habe lange einen geschützten Rahmen gebraucht, um irgendwie wieder dieser Welt begegnen, wo gar nichts mitbekommen. Also natürlich haben ganz viele etwas mitbekommen. Ich glaube, mit dem Buch schreiben habe ich viel können, etwas Sinnvolles für mich noch machen. Und das ist ja dann auch raus. Ich glaube, das war ein Teil von meiner Trauerarbeit gewesen. Ich bin dann nach der Trennung von meinem Mann, bin ich wirklich Therapie. Und zwar richtig intensiv am Anfang. Also 2-mal in der Woche.
Mhm.
Lange Zeit. Ich musste irgendwie neu büscheln, was überhaupt passiert ist in meinem Leben.
Mhm.
Aber erst eben nach dieser Trennung, wo der Rest vom Gefühl auch noch weg war. Und in dieser Zeit habe ich dann auch meinen Weg gefunden mit der Arbeit. Mhm. Mich professionell.
Mhm.
Weil ich einfach gefunden habe, hallo? Kinder sterben auch. Ja. Immer noch. Auch in der Schweiz.
Ja.
Das ist einfach so. Aber wenn dann alle nicht mehr wissen, was sie sagen und machen, und ich auch nicht, das muss man doch können lernen. Ich glaube, das war mein Satz. Das muss man können lernen.
Das muss man können lernen, sagt Monika Lanoce in dem ersten Teil dieser Folge. Man muss können lernen, mit Tod, Abschied und Trauer umzugehen. Man muss können lernen, auch damit umzugehen, dass Kinder sterben. Und genau dem hat sich die Mode in ihrem Berufsleben mit ihrer ganzen Energie und Leidenschaft angenommen. Im Ziel, dass Menschen lernen, ihre Gefühle zu leben. Was das heisst und wie wichtig das gerade in der Trauerbegleitung ist, hörst du dann im zweiten Teil von dieser Folge mit der Mo. Wenn du sicher sein willst, dass du den nicht verpasst, dann abonnierst am besten den Podcast in deiner App, indem du auf Folgen oder Follow tippst. Das Buch, das in diesem Teil da zur Sprache gekommen ist, heisst «Hallo Jasmin, Briefe an meine Himmelsschwester». Es ist inzwischen eigentlich vergriffen, aber die Mo hat noch ein paar Exemplare. Wenn du eins möchtest kaufen, kannst du ihr via Kontaktformular auf ihrer Website schreiben. monikalanoce.ch. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes.
Für diese Folge habe ich Unterstützung im Schnitt und in der Redaktion von Claudia Moser. Danke von Herzen. Das ist ein Podcast von Onda Productions, einem Verein, der sich dafür einsetzt, dass wir offener reden können über Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. Danke fürs Zuhören und Mitdenken. Danke, dass du dich dem Thema annimmst. Mein Name ist Elena Ibello. Bis bald.